Ausgegrenzt. Wie westliche Sanktionen Europa teilen. Es ist später Nachmittag in einem Schnellimbiss in der östlichen Vorstadt von Kaliningrad, als ich denke, jetzt könnte er langsam mal kommen. Ich bin verabredet mit Alexei Zhukov, einem Fuhrunternehmer, den ich über meinen Fahrer kennengelernt habe. Zhukov kehrt gerade von der polnischen Grenze zurück und steckt im Verkehr fest, das schreibt er mir in einer Textnachricht. Nach einer Stunde kommt er endlich ins Restaurant gestürmt, ein breiter Typ mit Hoodie und grauer Lederjacke, schwarzen Jeans und einer riesigen Armbanduhr. »Probka, Stau«, ruft er laut zur Begrüßung, als wäre das sein Name, setzt sich hin und bestellt einen Energy-Drink. Der 53-Jährige lässt ein Dutzend Lastwagen durch das Kaliningrader Gebiet rollen. Er selbst fährt in einem Mercedes-Van umher. Heute hat er einen Fahrer von der Grenze abgeholt, dessen Lastwagen dort vorübergehend festgesetzt wurde. Er kennt das schon. Zhukov sieht sich und seine Männer als Opfer der Teilung Europas. Ich erzähle Zhukov, dass ich mit dem Flugzeug in das Gebiet eingereist bin und über Sowjetsk-Tilsit ausreisen will.
»Du hast es gut«, grinst er. »Das kann ich nicht mehr.«
Früher, da sei er oft mit dem Transporter nach Deutschland gefahren, habe Reifen aus Hannover und Chemieprodukte aus Bielefeld nach Kaliningrad gefahren. Heute steht der Zoll dazwischen, nichts geht mehr. Sein Visum für den Schengen-Raum ist nicht mehr gültig, ein neues bekommt er nicht. Er mag Berlin, hat auf seinen Reisen immer dort Station gemacht. Seit 2021 war er nicht mehr dort. Aber, er haut mit der flachen Hand auf den Imbisstisch, das überleben wir auch noch. Ein litauischer Fahrer komme ab und zu noch aus Litauen ins Gebiet, führte einige Waren ein, die nicht sanktioniert seien, Medikamente, Lebensmittel. Wirklich? Frage ich. Oder ist vielleicht auch mal was Sanktioniertes darunter? Er sagt, netter Versuch. Danach eisiges Schweigen. Deutsche Produkte werden in Kaliningrad kaum noch verkauft, bis auf das bayerische Bier, das ich mir bestellt habe. Alles kommt jetzt aus China. Reifen, Werkzeug, Autos, sagt er mit vorwurfsvollem Ton, meint aber eigentlich, das habt ihr jetzt davon. China ersetze Deutschland überall in Russland, selbst im Kaliningrader Gebiet. Aber wie kommen die Waren dorthin? Von China mit der Bahn quer durch Russland, von Ust-Luga bei St. Petersburg fahren Schiffe und bringen alles hierher, sagt er. Industriegüter, Lebensmittel, Flüssiggas, Kohle, sogar chinesisches Bier. Das Überleben des Kaliningrader Gebiets hängt wie das einer Insel im Ozean am Schiffsverkehr. Im Hafen stehen seine Lastwagen und fahren die Waren und Lebensmittel in die Städte des Gebiets. Kaliningrad und die näheren und weiteren Vororte, das ist jetzt sein Gesichtskreis. »Früher sind wir in ganz Europa herumgefahren«, seufzt er. Aber er selbst will sich im Gebiet nicht einsperren lassen. Wenn er persönlich auf Reisen geht, fliegt er mit dem Flugzeug über die Ostsee und St. Petersburg nach Moskau. Von dort geht es dann in die Türkei, nach Dubai, Thailand. »Die Welt steht uns offen«, sagt er und schaut mich an. »Ihr kriegt uns nicht klein.« Ich frage ihn, was er genau meine. Er kommt von allein auf Russlands Überfall auf die Ukraine zu sprechen. Die militärische Spezialoperation gegen die Ukraine findet er unnötig, aber der Westen sei daran schuld. Wie kann der Westen an einem russischen Angriffskrieg schuld sein, frage ich ihn. Putin hat doch keine Wahl gehabt, gibt er zurück. Und jetzt wird das zu Ende gebracht. Russland verbarrikadiert sich. Wladimir Putin baut seit vielen Jahren an einer unüberwindlichen Grenze gen Westen. Sie zieht sich durchs Land, durch den Staat, durch die Gesellschaft und durch die Köpfe. Putin lässt die Reisepässe rationieren, mit denen Russen ins Ausland reisen können. Er zwingt Beamte, ihre Konten und Immobilien in Europa aufzugeben. Er lässt Bürger bespitzeln, die Kontakte nach Europa haben. Er schickt seine Propagandisten los, ein Horrorbild von Europa zu malen. Doch seit Russlands Überfall auf die Ukraine haben sich westliche Staaten entschieden, an Putins Mauer mitzubauen. Sie erschweren Russen die Einreise in die EU durch eine strenge Visapolitik, Flugembargos und geschlossene Grenzen. Die Wege nach Europa verengen sich. Die EU hat Sanktionen verhängt, die nicht mehr nur die Elite, sondern alle Russen treffen. Reisesanktionen, Exportsanktionen, Finanzsanktionen. Westliche Gegner solcher Maßnahmen behaupten oft, sie seien wirkungslos. Aber das trifft nur auf einige Sanktionen zu, viele andere zeigen sehr wohl Wirkung. Einreisesanktionen und der Exportstopp vieler westlicher Güter sollen Putins Behauptung Lügen strafen, dass seine Feldzüge die Bevölkerung nichts kosten. Die Absicht dieser Maßnahmen ist auch, den Russen zu zeigen, dass keine Normalität herrschen kann, während ihr Land Angriffskriege führt. Die Hoffnung war zu Beginn des Zerstörungsfeldzugs gegen die Ukraine, dass sie sich vom Regime abwenden. Das Ergebnis ist ernüchternd, für Russland wie für den Westen. Von dem kleinen Flughafen in Kaliningrad konnte ich bis 2021 in verschiedene europäische Städte fliegen. Heute gibt es nur noch eine Richtung, nach Osten. Moskau, St. Petersburg, Moskau, Jekaterinburg, Minsk und wieder Moskau. Auf den Anzeigetafeln der Moskauer Flughäfen sind die Namen fast aller europäischen Städte seit 2022 verschwunden. Dafür geht es fast im Stundentakt in die Türkei und in die Vereinigten Arabischen Emirate, ab und zu nach Serbien, in größeren Abständen nach Thailand, China und Vietnam. Die Ostdrift gefällt nicht nur Putin, sie ist auch eine Folge der westlichen Flugsanktionen, für die ostmitteleuropäische Länder wenige Tage nach dem russischen Überfall auf die Ukraine warben und die von der ganzen EU verhängt wurden. Seither ist der europäische Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt, während europäische Maschinen einen Bogen um das gesamte russische Territorium machen müssen. Die Verbindung zwischen Europa und Russland halten ausgerechnet türkische Luftlinien aufrecht, die Russen und Europäer täglich zu Tausenden hin und her fliegen, hohe Preise nehmen und mit ihrer Monopolstellung ein Riesengeschäft machen. Seit Finnland seine vielbefahrenen Grenzübergänge nördlich von St. Petersburg geschlossen hat, ist die Türkei noch wichtiger geworden. Das sprichwörtliche »Fenster nach Europa«, das Peter I. mit seinen Reformen Anfang des 18. Jahrhunderts mit Werfe aufstoßen wollte, hat sich in das Gate vorm Einsteigen auf dem Istanbuler Großflughafen am Schwarzen Meer verwandelt. Der Weg von Russland nach Europa ist also nicht ganz unmöglich geworden, aber sehr umständlich, zeitaufwendig und teuer. Und natürlich nur für Leute mit EU-Pässen oder Schengen-Visa. Doch selbst Schengen-Visa helfen russischen Bürgern kaum, um auf dem direkten Weg in die EU zu fahren. Die Nachbarländer Finnland, Estland und Lettland lassen praktisch keine russischen Bürger mehr auf dem Landweg einreisen. Auch Polen verwehrt russischen Bürgern aus dem Gebiet Kaliningrad den Grenzübertritt. Jene Übergänge in Estland und Lettland, die mir als Korrespondent mit deutschem Pass noch offen stehen, sind für Russinnen und Russen weitgehend verschlossen. Die Zahlen sprechen für sich. Reisen russischer Bürger in die EU sind nach dem russischen Überfall auf die Ukraine 2022 um 84% zurückgegangen. Das sind die offiziellen Angaben der russischen Grenzbehörden. 2023 brachen die Reisen noch einmal um 26% gegenüber dem Vorjahr ein. Eine der kuriosesten Grenzen des Eisernen Vorhangs verläuft an unerwarteter Stelle mitten in der russischen Hauptstadt. Um dorthin zu gelangen, fahre ich mit der Metro zum Kiewer Bahnhof und nehme die Rolltreppe nach oben auf die Straße. 150 Meter weiter biege ich in den Haupteingang der nahegelegenen Kiewer Passage ab und fahre mit dem Aufzug in den zweiten Stock. Ich betrete die deutsche Visastelle, bequem, modern, auf Hochglanz poliert. Hinter großen Glaswänden befindet sich der Empfang. Daneben stehen eine grüne Davidskulptur in einem Blumentopf und ganz unverwandt drei Formel-1-Autoreifen. Zur Rechten lockt eine Espresso-Bar. Es soll an keinen Annehmlichkeiten fehlen, wenn man sich um ein Visum für Deutschland anstellt. Heute steht hier kaum ein Mensch. Die Halle zur Linken mit Dutzenden von Schaltern ist fast leer. Die wenigen Wartenden haben sich eine elektronische Wartemarke gezogen und sind sofort an der Reihe. Wer keinen Auslandspass mit ausreichender Gültigkeitsdauer hat, kann allerdings gleich wieder nach Hause gehen. Wer keine gute Begründung hat, warum er ein Visum braucht, auch. Schengen-Visa zur mehrfachen Einreise? Gibt es derzeit nicht, sagt die Dame am Schalter unbewegt. Nur einfache Schengen-Visa auf Einladung von Verwandten oder Freunden und natürlich gut begründet. Das sind Voraussetzungen, die die meisten Russen nicht mitbringen. Doch selbst wenn man Verwandte in Deutschland hat, entscheidet am Ende das Konsulat, ob das Visum bewilligt wird oder nicht. Oft negativ, ohne Erklärung natürlich und mit der Bitte, von Nachfragen abzusehen, die werden nicht beantwortet. So und ähnlich verfahren viele andere europäische Länder. Dabei ist Deutschland im Vergleich zu Finnland, den baltischen Staaten und Polen bei weitem nicht das restriktivste Land in Visafragen. Die Staaten, die mit Russland oder Belarus eine Grenze teilen, rüsten ihre Grenzschutzanlagen auf. Die polnische Regierung lässt an der östlichen Grenze des Landes auf 400 Kilometern Grenzzäune errichten, über 5 Meter hoch, aus gehärtetem Stahl, mit Stacheldraht verstärkt. Davor werden Straßen für Kontrollfahrten entlang der Grenze gebaut. Nachtsichtanlagen und Wärmebildkameras sollen illegale Grenzübertritte sofort sichtbar machen. Finnland baut an seiner über 1300 Kilometer langen Grenze mit Russland an ähnlichen Systemen. Zäune, Stacheldraht, Hightech-Kameras, die Sicherheitsmaßnahmen sind eine Reaktion auf die Taktik von Russland und Belarus, Migranten und Flüchtlinge über ihre Westgrenzen gezielt in die EU einzuschleusen, um die Mitgliedsländer, vor allem Deutschland, als Hauptaufnahmeland zu destabilisieren. In der Folge kommen überhaupt keine Russen mehr über die Grenze, auch wenn sie aus politischen Gründen aus Russland fliehen müssen. Dasselbe gilt für russische Reisende, die nicht mehr über die komplett geschlossenen finnischen und die nur für sie gesperrten polnischen Übergänge fahren können. Die russische Propaganda schlachtet die westlichen Reisebeschränkungen für Russen aus. Seht, sie wollen euch nicht, ist der Tenor vieler Sendungen im russischen Fernsehen. Das hat Folgen. Das Umfrageinstitut Levada-Zentrum befragte Russinnen und Russen im Frühsommer, wie sie das Verhalten Deutschlands gegenüber Russland bewerten. Wie zu einem Rivalen, sagten 29%. Wie zu einem Feind, meinten 43%. In solche Einschätzungen fließt natürlich vieles ein, was das russische Fernsehen über Deutschland berichtet, die angebliche Russophobie, der Ausschluss einiger regimetreuer russischer Künstler von deutschen Bühnen, insbesondere die Absetzung von Putins Hofdirigenten und Kriegsbefürworter Valeri Gergiev vom Posten des Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker 2022, die Sanktionen gegen Russland, die Visapolitik, der Ausschluss Russlands von Sportveranstaltungen und die Lieferung von Waffen an die Ukraine. Doch meistens ist es ganz egal, was in Deutschland passiert oder gesagt wird, die Propaganda legt ohnehin alles negativ aus. Das Bild Europas insgesamt verdunkelt sich mit der wachsenden Entfernung von der EU, während die persönlichen Begegnungen zwischen Russen und Europäern westlich von Belarus auf ein seit der Stalinzeit ungekanntes Maß geschrumpft sind. Bei einem Abendessen im Moskauer Restaurant Wostochnoi Quartal, östliches Viertel, klagt eine Moskauer Freundin über die Mauern, an die sie persönlich stößt. Sie hat 1 Jahr in Deutschland gelebt und spricht gut Deutsch. Seit der Covid-Pandemie ist sie nicht mehr nach Deutschland gereist. Nach der Pandemie kam der Überfall und damit die Visarestriktionen der EU. Ihr Schengen-Visum ist abgelaufen. Aber sie will vor der Mauer nicht kapitulieren und schreibt ihren Freunden regelmäßig über Messenger-Dienste. Das ist nicht einfach, wenn man sich lange nicht gesehen hat, sagt sie. Einige Freundinnen antworten mir nur noch unregelmäßig. Manchmal telefoniert sie auch oder versucht, über Video-Apps den Kontakt zu halten. Doch die staatlichen Störungen der Messenger-Dienste in Russland würden immer mehr zunehmen und die Qualität des Netzes verschlechtere sich. In letzter Zeit lasse ich das Video besser ausgeschaltet. Irgendwann schrumpfe der Kontakt auf Oster-, Weihnachts- und Neujahrsgrüße zusammen, die Antworten würden kürzer. Danke, gleichfalls. Schließlich schlafe die Sache ganz ein. Mir reißt das jedes Mal ein Teil des Herzens weg, sagt sie. Es ist eine Illusion, anzunehmen, dass Reisen weniger nötig würden, wenn man sich über Messenger-Dienste sehen und sprechen kann, wenn man über die Software westlicher Tech-Giganten mit der ganzen Welt verbunden ist. Zumal diese Art der Kommunikation in Zeiten des hybriden Krieges immer anfälliger und von totalitären Regimen einfach blockiert werden kann. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2022 entschieden sich eine Reihe westlicher Unternehmen, ihre Dienste in Russland nicht mehr anzubieten. Dazu gehörten Spotify, Netflix, Booking, Microsoft und Adobe. Von russischer Seite blockiert und behindert werden Facebook, Instagram, Signal, LinkedIn, Discord, X, PayPal, SoundCloud und viele andere. YouTube wird von der russischen Aufsichtsbehörde Roskomnadzor gezielt verlangsamt, sodass der Versuch, ein Video aufzurufen, zu einer enervierend langen Übung wird. Russische Anbieter arbeiten an einer Alternative namens RuTube, die sich bisher geringer Beliebtheit erfreut. Die russische Regierung verbietet Beamten und Staatsangestellten, die Dienste von Snapchat, Threema, Viber, WhatsApp, Skype, WeChat, Telegram und anderen Firmen zu nutzen. Neue Blockaden sind jederzeit möglich. Noch können meine Freunde in Russland die digitalen Behinderungen der Repressionsbehörden durch Proxy-Server und VPN-Apps umgehen. Doch auch diese Hilfsmittel werden zunehmend behindert. Es ist ein weltweiter digitaler Wettbewerb westlicher Anbieter mit den Blockadeinstitutionen totalitärer Regime entbrannt. Wer ihn gewinnt, ist offen, aber es sieht nicht schlecht aus für die Diktaturen. Die Nutzung vieler westlicher Dienste in Moskau ist zeitraubend und zermürbend. Vielleicht wird uns das zurückliegende Jahrzehnt irgendwann als das goldene Zeitalter der grenzüberschreitenden digitalen Kontakte in Erinnerung bleiben, in der uns die Expansion des globalisierten Sprechens, Winkens, Lächelns und Chattens unaufhaltsam erschien. Ein Irrtum. Uns droht die kommunikative Verinselung, wenn das Beispiel totalitärer Staaten Schule macht. China ist mit der digitalen Abschottung bereits weit vorangekommen. Russland arbeitet an dem bereits erwähnten hermetisch geschlossenen Informationsraum, in dem westliche Kommunikationsdienste unerreichbar sein sollen. Autoritäre Regime in der ganzen Welt werden sich daran ein Beispiel nehmen, wenn sie es technisch können. Und manche westliche Anbieterfirmen stellen ihre Dienste lieber ein oder arrangieren sich mit den Herrschenden, als nach Möglichkeiten zu suchen, die Abschottung gezielt zu durchbrechen. Nicht immer ist Russinnen und Russen klar, wer für die Störungen zuständig ist, die westlichen Anbieter oder der russische Staat, aber der Frust wächst, vor allem über den Westen. Ich spüre das in Moskau. Eine gute Freundin überrascht mich in den bequemen Sesseln eines Moskauer Sommercafés mit harter Kritik am Westen. Dabei ist sie alles andere als eine russische Nationalistin oder Kriegsunterstützerin. Sie war von Anfang an gegen den Überfall auf die Ukraine, schon 2014 gegen die russische Invasion des Donbass und die Annexion der Krim. Sie hat nie Putin gewählt und zählt zu den klassischen Moskauer Liberalen. Aber auch bei manchen der Liberalen hinterlässt die Abschottung des Landes Spuren. Wir bestellen einen deutschen Weißwein, den gibt es in Moskau noch, und kleine Vorspeisen. Sie ärgert sich über die Grenzschließungen der Finnen und der Balten für russische Bürger. Früher, da sei sie immer überall hingereist. Ich war eine Weltbürgerin. Wenn ich das entsprechende Visum hatte, war der Pass egal, sagt sie. Diese Grenzschließungen schubladisieren mich, sie machen mich zur Russin. Sie sei kategorisch gegen den Krieg, aber sie könne nichts daran ändern, dass sie Teil des Volkes sei, das die Ukraine überfallen hat. Jetzt werden wir alle zu Russen gestempelt, zu Feinden. Von wem? Frage ich sie. Na, von den Balten und Polen und Finnen, die uns nicht reinlassen. Ich fühle mich als Europäerin ausgegrenzt. Aber kann man das nicht auch verstehen? Die meisten Russen unterstützen den Krieg gegen die Ukraine. Und die Nachbarvölker Russlands fühlen sich bedroht, haben Angst vor Anschlägen und Unterwanderung, ob berechtigt oder nicht. Und umgekehrt, die Ukrainer beschießen auch russische Städte und Dörfer, besetzen russisches Territorium. Hey, sage ich, nach Jahren russischer Luftangriffe schießen die Ukrainer jetzt zurück und setzen symbolische Nadelstiche. Aber Russland ist der Angreifer. Die russische Luftstreitmacht und Artillerie radieren ukrainische Städte aus oder versuchen, sie systematisch unbewohnbar zu machen. Millionen Ukrainer sind geflohen, Zehntausende gestorben. Ich bin gegen Kollektivschuld. Der Westen will uns alle auf die Büßerbank setzen. Es gibt nur individuelle, keine kollektive Schuld. Es gäbe aber kollektive Verantwortung, antworte ich, zumal wenn eine so große Zahl der Menschen in Russland den Krieg aktiv oder passiv unterstützt. Diese Verantwortung tragen alle und müssen mit den Folgen leben. Der Westen differenziert nicht zwischen denen, die gegen den Krieg sind, und denen, die den Krieg wirklich unterstützen. Stimmt, sage ich. Aber das Differenzieren fällt einem Grenzbeamten auch schwer. Er kann ja nicht jedem in den Kopf leuchten. Das Grenzregime ist genauso undifferenziert wie die westlichen Sanktionen. Die bringen nichts und belasten vor allem das Volk, nicht die Kriegführenden. Sie helfen aber dem Regime, den Westen zu verdammen und als Feind darzustellen. Aber würde das Regime das nicht sowieso tun und hat es das nicht auch schon vor 2022 getan, weil es die Abschottung nach Westen will? Ja, aber die Sanktionen führen dazu, dass sich die Menschen an das Regime klammern und die Verbindung nach Europa immer schwächer wird. Die Debatte um die Sanktionen nervt mich. Ihre komplexe Wirkung wird oft nicht begriffen, weder in Russland noch in Deutschland. Natürlich waren die anfänglichen Konsumsanktionen von 2022 lächerlich und der Versuch, den Russen Smartphones, Coca-Cola und Mercedes wegzunehmen, war zum Scheitern verurteilt. Jetzt kaufen sie sich das alles in Dubai, in der Türkei oder in Zentralasien, wo sich der Import von Mercedes-Limousinen auf wundersame Weise vervielfacht hat. Auch lässt sich die Einfuhr einfacher westlicher Halbleiter nach Russland nicht abstellen, nur reduzieren und verteuern, wie bei vielen Waren. Sanktionen treiben die Inflation in Russland. Die gezielten persönlichen Strafmaßnahmen treffen die richtigen. Europa verhindert zum Beispiel, dass ein furchtbarer Propagandist wie Wladimir Solowjow in seinen Sendungen Europa rhetorisch mit Atombomben bewirft und danach zur Erholung von all dem Stress in seine Villa an den Comer See fährt. Die kann er jetzt vergessen. Was aber das Regime beim Kriegführen richtig stört, sind die Finanzsanktionen. Sie sind der zentrale Teil der westlichen Sanktionsstrategie. Sie begrenzen die Möglichkeit russischer Unternehmen, auf den internationalen Märkten zu kaufen und verkaufen. Sie lassen die Einnahmen des russischen Staates schrumpfen und sorgen für einen empfindlichen Mangel westlicher Währungen in Russland. Die Einführung eines Ölpreisdeckels durch die westlichen Staaten begrenzt die russischen Einnahmen durch den Export von Rohöl, wenn der Weltmarktpreis sinkt. Der Ausschluss Russlands aus dem SWIFT-System erschwert russischen Rüstungsunternehmen den Handel mit Asien und Afrika. Russland muss sich für sein Rohöl mit Blumen, Bananen und Weichwährungen bezahlen lassen, mit denen es wenig anfangen kann. Wie peinlich sich diese Sanktionen auf Russland auswirken, zeigt der BRICS-Gipfel in Kasan im Oktober 2024. Russland forderte davor die Teilnehmer auf, reichlich Bargeld in Dollar mitzubringen, weil ihre Kredit- und Bankkarten in Russland nicht funktionieren würden. Schöner lässt sich die Isolierung von den internationalen Finanzmärkten nicht demonstrieren. Auf Maßnahmen zur Ablösung des Dollars als Weltleitwährung, wie Putin sie in Kasan forderte, konnte sich der Gipfel nicht einigen. Mein Vortrag im Café ist wohl etwas lang gewesen, die Freundin hat noch einen Wein bestellt. Sie lächelt mich listig an und holt zum rhetorischen Gegenschlag aus. Der Internationale Strafgerichtshof. Der habe ja gegen Putin einen Haftbefehl wegen Kinderverschleppung verhängt. So ein Quatsch, ruft sie. Das ist doch lächerlich, Putin anzuklagen. Alle großen Mächte wie die USA, China und Russland erkennen das Statut des Strafgerichtshofs nicht an. Na und, erwidere ich, Putin reise mittlerweile nicht mehr in bestimmte Länder, weil er eine Verhaftung befürchten muss. So spüre er wenigstens persönlich eine Folge des Krieges gegen die Ukraine. Aber wenn man den Haftbefehl nicht durchsetzen kann, zerfällt die Autorität internationaler Gerichtsbarkeit. Das erlebt doch die Polizei jeden Tag, dass sie Verbrecher nicht fangen kann. Soll man deshalb keine Anklage erheben, wenn so gigantische Verbrechen geschehen? Sollen wir nur zuschauen und klagen, obwohl es Institutionen gibt, die das zumindest juristisch verfolgen können? Am Ende einigen wir uns darauf, dass wir internationale Gerichte brauchen und dass sie wichtig sind, um die Wahrheit über Kriegsverbrechen zu dokumentieren und notfalls zur Anklage zu bringen. Es schmerzt, mich mit einer Moskauer Freundin über Themen zu streiten, von denen ich annahm, wir seien uns darüber völlig einig. Je länger Russlands Kriege dauern, desto mehr wachsen die Mauern um dieses Land. An den Staatsgrenzen genauso wie in den Köpfen. Nicht wenige Moskauer, die noch 2022 gegen den Überfall auf die Ukraine waren, kritisieren mittlerweile den Westen genauso. Nicht alles ist unsere Schuld. Dazu kommt das Gefühl der Entfremdung, wenn es immer schwerer fällt, einer Meinung zu sein. Meine Freundin lebt trotz aller Schwierigkeiten gern in Russland und will auf keinen Fall emigrieren. Sie kreist in der Diskursblase ihrer gut gebildeten, weltläufigen Freunde innerhalb des Moskauer Gartenrings, wo viele Putins Regime verabscheuen, aber Kritik an den depperten und kleingeistigen Europäern, gerade den Deutschen, eine beliebte Abwechslung ist. In den Westen reisen sie nur noch selten, zu kompliziert und teuer sind die Wege dorthin. Das prägt auf Dauer die Einschätzung der Welt, wenn man nicht täglich durch andere Medien bewusst gegensteuert. Das russische Regime steuert auf seine Weise. Eher nebenbei sagt meine Freundin, dass ihr Auslandspass abgelaufen sei und dass sie nicht wisse, ob sie einen neuen Pass bekomme. Ich schaue sie schockiert an. Der Entzug des Auslandspasses ist für weltgereiste Moskauer und Moskauerinnen eine sublime Art des Hausarrests. Sie dürfen sich noch bewegen, aber nur innerhalb der russischen Grenzen. Der Westen ist verbotenes Territorium. Fast alle meiner Freunde haben seit Anfang der 1990er Jahre Auslandspässe, aber wie lange noch? Den Wehrpflichtigen nimmt Russland die Pässe für Auslandsreisen weg. Gemusterte Männer lassen die Behörden nicht mehr aus dem Land. Viele russische Staatsangestellte haben ohnehin Reiseverbot. Genau darin liegt das Wesen des Eisernen Vorhangs in seiner neuen Form. Die Ausstellung des Auslandspasses ist wieder ein Instrument der Belohnung und Bevorzugung geworden. Ob meine Freunde noch reisen dürfen, entscheidet Putins Staat. Je länger die Menschen Russland nicht verlassen können, desto besser kann der geschlossene Informationsraum wirken. Das merke sogar ich, wenn ich nach einigen Tagen des entnervten Ausprobierens neuer Proxy-Server für den Konsum westlicher oder russischer Exilkanäle erschöpft die russischen Staatssender anschalte. Die toxische Propagandasoße fließt ins Hirn, weicht die Schale auf, infiziert die Gehirnwindungen mit Gleichgültigkeit und dem Eindruck, dass die ganze Welt ein potenziell nuklearer Kampfplatz sei, im Westen nur Schwachmaten und Drag Queens herumliefen und Putin für Stabilität und Ruhe in Russland sorge. Immer wieder frage ich mich, ob sich der eiserne Vorhang aus Passproblemen, gegenseitigen Sanktionen, Nukleardrohungen, Propaganda, Grenzschließungen und Visarestriktionen nicht wieder lüften ließe, wenn Putin einmal nicht mehr wäre. Wenn sein Regime kollabieren und der russische Eroberungsdrang endlich erlahmen würde. Was wird bleiben von den europäischen Grenzsicherungsanlagen? Was von den Reiserestriktionen der Europäischen Union und Russlands? Was wird bleiben von der jahrelangen Manipulation der Menschen, der militärischen Umerziehung der Kinder, der Hasspropaganda, der Schaffung von Putinisten nach Putin? Noch hat niemand in Europa eine Vorstellung davon, wie sich die Grenzen des Denkens überwinden lassen. Auch weil mit der Digitalisierung aller Medien jedes Land in Europa selbst von geistigen Grenzen, von Diskursblasen und geschlossenen Informationsräumen durchschnitten ist. Die Mauer in den Köpfen könnte Putins hartnäckigstes Erbe werden.